und Taten des berühmten Ritters Schnapanski. Sechstes Kapitel Brüssel. Von den Pyrenäen stieg der edle Ritter hinab nach Frankreich, und von Frankreich eilte er nach Belgien. Herr Schnapanski wurde Autor. Ja, wahrhaftig, wir sehen den sinnreichen Junker in Brüssel sitzen und seine Memoiren schreiben. Alle großen Männer machten es so. Wenn sie des Lebens Last und Hitze getragen hatten, da verkrochen sie sich in irgendeinen kühlen Winkel, und die Hand, die bisher den Säbel, den Kommandostab oder das Zepter geführt hatte, sie griff dann zur Feder und brachte das Erlebte zu Papier. Wir brauchen unseren Lesern nicht zu versichern, dass sich von unseren Skizzen über Herrn von Schnapanski auch nicht eine Spur in den Memoiren des edlen Ritters findet. Seine Hochgeborenen waren viel zu bescheiden, als dass sie alle glorreichen Aventüren der Bewunderung der Nachwelt aufbewahrt hätten. Die Liebe, die den edlen Ritter nie verließ, zieht ihren roten Faden auch durch den Brüsseler Aufenthalt unseres Helden. Die Weiber müssen nun einmal lieben. Schnapanski wusste dies. Sie können nicht anders. Es ist ihre Bestimmung. Ein Weib liebt nicht lang allein. Nein, ein Weib liebt unendlich bis auf die Häfen. Ein Weib kann dich lieben, wenn deine Hose zerrissen ist, wenn dein Rock in Fetzen hinabhängt und wenn die ewige Sonne durch die Löcher deines Hutes auf dein verwildertes Landstreichergesicht scheint. Ja, noch immer wird eine schöne Frau dich lieben können, denn sie wird um dich weinen. Und sie wird dich küssen, und du wirst glücklich sein. Wie meine Leser bemerkt haben werden, sucht Herr von Schnapanski stets die Frauen auf. Um junge Mädchen ist es ihm selten zu tun. In Brüssel machte sich der edle Ritter an die Frau eines bekannten belgischen Künstlers. Die junge Dame hatte ihren frommen Gemahl total unter dem Pantoffel. Die Pantoffelknechtschaft ist jedenfalls noch eine süße Knechtschaft. Sie hat nur das Unangenehme, dass der zärtliche Gatte zum Lohn für seine liebevolle Unterwürfigkeit in den meisten Fällen nicht etwa mit seiner Königs- oder einer Bürgerkrone, sondern mit jenem Kopfschmuck gekrönt wird, den auch des Waldes flüchtige Gebieter tragen. Man könnte in der Tat bei den Ehemännern dieselben Benennungen anbringen wie bei den Hirschböcken. Nach Vollendung des ersten Jahres der gekrönten Pantoffelknechtschaft würde man einen Ehemann Spießer titulieren. Nach Vollendung des zweiten Jahres hieße man ihn Gabler. Hierauf träte dann die Bezeichnung nach Enden ein, so dass man einen Ehemann bald einen Sechsender, einen Zehnender, einen Sechzehnender und so weiter nennen würde. Bei recht stattlichen Ehemännern könnte man sogar die Benennung des Darm- und Elenwildes eintreten lassen. Ja, bis zu dem Namen Schaufler gehen. Was schadet es, wenn ein Ehemann ein paar Hörner trägt, hatte der edle Ritter oft zu sich selbst gesagt, wenn er wohl einmal in die untergeordneten Schichten der Gesellschaft hinabstieg. So ein zweibeiniger Sechzehnender kann immerhin noch nachmittags auf die Börse und abends ins Casino gehen, ohne dass man ihn auslacht, denn fast überall findet er ja Leidensgefährten, wehmütig lächelnde Böcke, die gelebt und geliebt haben und die recht gut wissen, was es für ein Malheur ist, wenn man eine junge Frau hat, mit funkelnden Augen, mit wogendem Busen und mit kleinen alabasterweißen Füßen, recht ein Wesen, wie ein üppiges Rätsel, das nur die Liebe lösen kann, die Liebe eines flinken Gesellen, der weder auf die Börse noch ins Kino geht und der sich den Henker schiert um alle Ehemänner, und ein flotter Edelmann ist wie ich, der Ritter Schnapanski. Die Frau des Künstlers hatte Mitleid mit unserem Ritter. Zu jenem melancholischen Blick, den Herr von Schnapanski mitunter anzunehmen pflegte, wenn er an die Lakaien des Herrn Grafen S. in O. in Schlesien dachte, und zu der interessanten Blässe der Finanznot, die unseren Helden eigentlich nie verließ, gesellte sich nun noch die wichtige Miene eines Autors, so dass der edle Ritter wirklich eine interessante Figur ausmachte und die Frau des Künstlers immer mehr dazu veranlasste, einmal ernstlich mit sich zu Rate zu gehen, ob sie ihrem Gemahl nicht bald die Dulderkrone aufsetzen könne. Herr von Schnapphahnsky verfolgte seine Beute mit aller Hartnäckigkeit eines Ritters ohne Furcht und Tadel. Wenn man bedenkt, welche Vorstudien der edle Abenteurer schon in der Liebe gemacht hatte, so ist es zu begreifen, dass er täglich mehr Terrain gewann. In der Liebe geht es aber wie in den Träumen. Wenn man gerade im besten Zuge ist, da kommt gewöhnlich etwas dazwischen. Das Rencontre, welches dieses Mal die süßesten Hoffnungen unseres Helden vereitelte, gehörte wieder zu den allerunangenehmsten. Es war um die Karnevalszeit auf einem Maskenballe. Die gute Stadt Brüssel hatte alles aufgeboten, um auch durch den Ball der Oper den Beweis zu liefern, dass man in Belgien jede französische Sitte nachahmen könne, wenigstens so gut, als es dem kleinen Belgien überhaupt möglich ist. Die wenigen schönen Frauen, die es in Brüssel gibt, waren in den besten Staate gegenwärtig. Ich glaube, in keinem Lande der Welt ist das schöne Geschlecht mehr vernachlässigt als in Belgien. Man gehe in jedes beliebige Theater und man überzeuge sich davon, dass der Rand der Logen mit einer wahlen Perlenschnur von Medusenköpfen gesäumt ist. Die eigentlichen Flamländerinnen haben Gliedmaßen, wie sie sich nie ein weibliches Wesen erlauben wollte. Die Walloninnen, schwarzäugig und lebendig zwar wie Französinnen, verlieren sehr durch ihren mangelhaften Teint. Fragt man in Lüttich nach schönen Frauen, so heißt es, »O gehen Sie nur par exemple nach Brügge, dort finden Sie noch viel spanisches Blut.« Erkundigt man sich in Brügge nach hübschen Damen, so heißt es, »O gehen Sie nur nach Lüttich, dort herrscht die französische Rasse vor.« Leider fand ich weder Spanier noch Franzosen in Belgien, nur Belgier, rien que cela. Jedenfalls sind die Belgier schöner als die Belgierinnen. In Holland ist dies gerade umgekehrt, wenigstens in dem eigentlichen Holland, dem klassischen Lande des Kaffee- und Zuckerschachers. Die Männer sind dort entweder infolge eines Wüstenlebens der Hafenstädte zu wahren Skeletten, zu windhundartigen Figuren abgemagert oder im reiferen Alter zu so enormen Wänsten aufgeschwemmt, dass man erst einige Zeit suchen muss, ehe man in jenen Fleischkolossen ein menschliches Wesen findet. Die holländischen Frauen sind dagegen fast durchgängig hübsch. Sie haben blondes Haar, himmelblaue Augen, eine sehr weiße Haut, nur leider durch den Gebrauch der unterirdischen Kohlenpfannen und Feuerstübchen bisweilen entsetzlich große Füße. Aber eine Holländerin kann sehr schön und liebenswürdig sein. Und wenn sie mit ihren roten Lippen jene fürchterliche Sprache lispelt, welche in dem Munde der Männer wie das Grunzen und Brummen einer Walkemühle klingt, da bleibt man verwundert stehen und sieht aufs Neue, dass von schönen Lippen alles schön klingt, sogar holländisch. Es verstand sich von selbst, dass Herr von Schnapphahnsky auf dem Ball der Brüsseler Oper im vollen Glanze seiner Ritterlichkeit umherspazierte und nicht wenig damit beschäftigt war, jede einigermaßen erbauliche Maske Zoll für Zoll zu studieren. Tanzende zu beschauen ist eine Kunst und Naturgenuss zu gleicher Zeit. Der Tanz enthüllt nicht nur manchen Körperteil, den wir bei der Prüderie unseres Jahrhunderts selten en masse zu bewundern Gelegenheit haben, nein, die melodisch dahinflutende Bewegung der Gestalten zeigt uns, dass diese und jene Glieder auch noch einer ganz anderen als der gewöhnlichen Tätigkeit fähig sind. Und unwillkürlich söhnen wir uns mit unseren alltäglichen Erinnerungen aus. Wenn wir den Menschen wieder einmal so kindlich sonntäglich vor unserer Nase herumspringen sehen. Die Kunst- und Naturstudien auf einem Brüsseler Balle haben freilich ihre Grenzen. Und unser Ritter würde mit seinen Forschungen bald zu Ende gewesen sein, wenn nicht eine ungemein lebendige und graziöse Maske seine Aufmerksamkeit stets von Neuem in Anspruch genommen hätte. Bald einen entzückend kleinen Fuß, bald eine zierliche Hand und bald einen Nacken zeigend, der durch seine herrlichen Formen alle übrigen Gestalten des Balles hinter sich ließ, wusste die Geheimnisvolle, unseren Ritter stundenlang zu fesseln. Vergebens suchte er aus der Verschleierten irgendein bekanntes Wesen herauszufinden. Sie widerstand seinen genauesten Beobachtungen durch so rätselhafte Gebärden und seinen kühnsten Fragen durch so zweideutige Antworten, dass er zuletzt davon überzeugt war, von einer durchaus Fremden intrigiert zu werden. Der Reiz eines derartigen Spiels wird durch den Widerstand, den man findet, nur erhöht. Ein zahmes Ross zu reiten ist keine Kunst, ein wildes zu bändigen die höchste Lust. Der Schwache wünscht Nachgiebigkeit und Kapitulation, der Kühne Widerstand und Sieg. Der Schwache genießt nur einmal, der Kühne tausendmal, wenn jede Stufe des Widerstandes wird durch ihr überwunden sein, eine Stufe der Glückseligkeit, die nur der letzte Sieg an Wonne überbietet. Suche Widerstand und du wirst ein Mann sein. Lerne Weiber besiegen und du wirst die Welt erobern. Herr von Schnappanski war zufällig nicht in der Stimmung, seinen Liebesfeldzug auch nur durch eine Nacht hin auszudehnen. Sei es, dass er alle Hoffnung aufgeben zu müssen glaubte, oder dass er an ähnlichen Orten rascheren Erfolg gewohnt war. Genug, es ennuierte ihn mit der Zeit, sich so den ganzen Abend für nichts und wieder nichts an der Nase herumführen zu lassen. Und als die verhängnisvolle Maske wiederum mit sehr spöttischem Gruße an ihm vorüberhuschte, da vergaß unser Held plötzlich, dass er nicht in der Wasserpolakei und auf dem Ball einer zwar belgischen, aber nichtsdestoweniger zivilisierten Stadt sei, und es ist kaum zu glauben, ja, der Ritter griff der Vorübereilenden mitten in die Maske. Die so brutal angegriffene stutzt, stößt einen Schrei aus und 40 bis 50 andere Masken stellen sich rings um den Ritter und die Dame. Der Schleier der Schönen ist indes gefallen und der Ritter erkennt zu seinem nicht geringsten Schrecken die Gattin des belgischen Künstlers. Der unglückliche Ehemann, déguisé en quelqu'un qui s'embête à mort, ist ebenfalls herbeigesprungen. Er beobachtet den frechen Ritter und die eigene Gattin den ganzen Abend hindurch. Seit einigen Stunden schon fühlte er seine Hörner wachsen und mit der freudigeren Wut eines erretteten Familienvaters stürzt er sich auf unseren Ritter. Eine Szene entspinnt sich, wie man sie in Brüssel vielleicht noch nicht erlebt hatte. Herr von Schnappanski begreift gar nicht, wie ihn die Brüsseler Bourgeois so langweilen könnte. Er nennt seinen Namen, seine Titel. »Je meuf«, erbrüllt der entrüstete Ehemann wie ein Hirsch in der Brunstzeit, und oui, monsieur«, schreit der Chor wie im ersten Akt des Barbier von Sevilla. Schnappanski gibt seine Karte. »J'aurai ta carte dans ma poche et toi, la mienne sur la figure.« oh, monsieur, oui«, und immer toller wird der Skandal, bis sich zuletzt 100 zierliche Hände erheben, um unseren Ritter zu zerreißen, die Faust des Ehemanns an ihrer Spitze, ach, und nur durch die schleunigste Flucht rettete sich unser Held von der unangenehmsten Pointe, die ein Abenteuer haben kann.